Heute beginnt was Neues, nämlich das neue Kirchenjahr. Wir starten heute in eine neue Runde und das ist ein Grund zu feiern, sich zu freuen. Gestern war Praise Night, das war genial. Ich liebe die Weihnachts-Advents-Praise Night, weil das immer so ein Auftakt ist in die Adventszeit, mit Lobliedern einmal vor Gott zu kommen und ihm die Ehre zu geben. Beim Advent machen wir uns wieder Gedanken darüber, dass Jesus wiederkommt. Dass wir auf jemanden warten, der diese Welt sieht und der sie liebt und der sie letztendlich zur Vollendung bringt. Und dieses Schauen auf Jesus, das wollen wir heute Morgen auch machen. Und ich habe uns ein Thema rausgesucht, ein typisches Adventsthema: Jammern und Klagen. Ich dachte jetzt, das passt ja jetzt mal wieder gar nicht zum Advent. Da hat der Jochen bei der Predigtplanung hat er irgendein Thema festgelegt. Nein, es gehört sehr wohl in den Advent. Weil wir leben in dieser Spannung. Auf der einen Seite merken wir, Dinge sind nicht rund, in unserem Leben nicht und auch in der Welt nicht. Es gibt Brüchigkeiten, es gibt Verlorenheiten, es gibt Nöte, es gibt Sorgen, es gibt Krieg auf der Welt. Es gibt schlimme Dinge, die wir ständig sehen und mit anhören müssen. Und das Leid kommt uns manchmal ganz schön nahe, wenn wir es mitkriegen bei guten Bekannten, die uns wichtig sind. Wenn wir jemanden im Hauskreis haben, wo wir merken, da geht es jemandem gerade einfach schlecht. Und manchmal kommt das Leid uns so nahe, dass es unsere eigenen Kinder betrifft und uns selbst. Dass es Schmerzen sind, dass es Leid sind, dass es Angst ist, die uns echt quält. Und woher nehme ich da die Adventshoffnung? Wie kann ich da Advent feiern mit einem fröhlichen Herzen, wenn ich weiß, nee, es passt gerade nicht. Und ich möchte euch einen Psalm vorlesen, ein paar Verse da draus, Psalm 77, Verse 3 bis 10. In meiner Not suche ich den Herrn. Nachts strecke ich im Gebet meine Hände zu ihm aus. Und ich lasse sie nicht sinken, doch im tiefsten Herzen finde ich keinen Trost. Denke ich an Gott, dann seufze ich. Grüble ich über alles nach, so verlässt mich der Mut. Du lässt mich die ganze Nacht keinen Schlaf finden. Ich bin so aufgewühlt, dass mir die Worte fehlen. So denke ich nach über vergangene Zeiten, über Jahre, die schon ewig lange zurückliegen. Ich erinnere mich an mein Saitenspiel in der Nacht. Tief in meinem Herzen sinne ich nach. Ich versuche, eine Antwort auf meine Fragen zu finden. Wird der Herr sein Volk für immer verstoßen? Will er uns in Zukunft keine Gnade mehr erweisen? Ist es denn mit seiner Güte für immer und ewig vorbei? Finden seine Zusagen keine Erfüllung mehr in künftigen Generationen? Hat Gott denn vergessen, barmherzig und gnädig zu sein? Hat er uns im Zorn sein Erbarmen entzogen? Wenn Menschen fragen, wie geht's dir, kommt es auf die Antwort, ich kann nicht klagen. Ich kann nicht klagen. Kann zweierlei bedeuten. Es kann bedeuten, ich habe gesucht, ich finde wirklich keinen Grund zu klagen. Also es ist die deutsche Antwort für, mir geht es eigentlich richtig gut. Ja? Sagen, ich kann nicht klagen. Ich finde nichts. Oder wenn jemand so einen Satz sagt, ich kann nicht klagen, dann meint er vielleicht auch, ich hätte genügend Gründe zu klagen. Aber ich tue es nicht. Weil das soll man ja nicht. Man darf ja nicht klagen. Man soll ja nicht so negativ sein. Klagen hat bei uns einen ganz schlechten Ruf. Auch unter Christen, glaube ich, hat es einen schlechten Ruf. Ja. Du sollst ja nicht klagen, du sollst ja nicht jammern. Weil jammern heißt, du drehst dich nur um dein eigenes Problem. Loben ist gut. Ja. Loben zieht nach oben. Schau auf Gott. Proklamier die Verheißungen Gottes. Halt dich dran fest. Aber komm nicht, rutsch nicht in die Klage. Ist gefährlich. Also das sind wir so, nicht klagen. Klagen ist schlecht, klagen, schwierig. Zum Glück gibt es die Psalmen. Und die Psalmen, die sprechen auch eine andere Sprache. Die Psalmen können auch loben. Die können Gott in den höchsten Tönen verehren. Die finden da ganz tolle Worte, wie groß und wie allmächtig Gott ist. Aber die Psalmen können auch klagen. Es gibt 50 Klage-, Rache- und Bußpsalmen. Ich nehme die mal so mit als Paket. 50, über 50 im Psalter. Der Psalter hat ungefähr 150, nicht ungefähr, sondern genau 150 Psalmen. Das heißt, ein Drittel davon sind Klage-, Buß-, Rache-Psalmen. Welche Bedeutung spielt in deinem Gebetsleben die Klage? Oder Rache-Psalmen, Rache-Lieder? Es ist interessant, in der Bibel gibt es das. Die Bibel sagt uns im Psalter, Klage darf sein. Klage muss sogar sein. Klage ist wichtig. Dass das, was in mir drin ist, diese Wut, die sich aufstaut und die Verzweiflung und manchmal die Angst, dass die genannt wird, dass die rauskommt, dass wir sie nicht in uns reinstopfen, sondern sie brauchen Weg nach draußen. Der Psalter sagt, ja, raus damit. Klage hat darf einen Platz haben bei Gott. Darf ich wütend auf Gott sein? Und der Psalter sagt, ja, du darfst wütend auf Gott sein. Du darfst mit Gott hadern. Du darfst Gott am Schlawittchen packen. Ja, das darfst du. Und Zweifel sind auch erlaubt. Ich darf zweifeln. Ich darf sagen, ich verstehe es nicht. Ich krieg's nicht zusammen, was ich in der Bibel lese und was ich gerade erlebe. Das sind Welten dazwischen. Gott, erklär's mir. Ich verstehe es nicht. Dafür ist Platz an verschiedenen Stellen in der Bibel, aber vor allem in diesem Buch der Psalmen. Und die Klage kommt öfter zu kurz, auch in Gemeinden, finde ich. Ja. Wir haben uns auf den Lobpreis spezialisiert und das ist auch super. Aber diese Klage, die gerade in dem Lied auch so leicht anklingt, die hat auch einen Platz. Die muss, die darf einen Platz haben. Wer das Klagen nicht zulässt, der scheut den Konflikt mit Gott. Und einen Konflikt zu scheuen ist manchmal vielleicht okay, aber oft auch nicht. Es erinnert mich so wie an das Ehepaar, das sagt, ja, wir streiten nie. Und dann denke ich mir immer, auch ihr Ärmsten. Wie wollt ihr denn in eurer Beziehung tiefer kommen, eure Bedürfnisse besser wahrnehmen, wenn ihr nicht miteinander in den Konflikt geht? Wie will unser Glaube tiefer werden, wenn wir nicht Zeiten haben, wo wir in der Klage vor Gott sind? Und mir geht es manchmal so, dass ich denke, ich habe gerade nichts zu loben, meine ich zumindest, ich habe gerade nichts zu danken, dann gehe ich gar nicht vor Gott. Dann scheue ich diese Zeit vor Gott. Warum? Ich kann doch auch vor Gott sein mit meiner Klage, mit meiner Verzweiflung, mit meiner Angst, mit dem, was mich umtreibt. Ich unterscheide Jammern und Klagen. Ich finde es eine gute Unterscheidung, Jammern und Klagen mal so zu trennen. Jammern bedeutet, ich habe einen Grund zu jammern. Und diesen Grund, den trage ich vor mir her und ich kreise ein Stück weit um diesen Grund rum. Ja? Ich laufe da rundherum und ich sage, es ist alles schlimm. Ja? Kennen wir manchmal, wenn man sich mit Leuten unterhält und sagt einer zum Beispiel, mein Ehepartner, ja, der ist so schwierig, der verändert sich nicht. Und dann fragst du eine Woche später wieder, heißt es wieder, ja, mein Ehepartner ist alles so schwierig, verändert sich nicht. Und in einem Jahr hast du wieder den gleichen Text. Und nach 5 Jahren, wenn man Leute länger kennt, manchmal haben die immer noch den gleichen Text. Jammern ist, ich kreise um diesen Grund und ich trage das vor mir her. Ist eigentlich auch egal, wer mir vor die Füße kommt, ich kann vor jedem jammern. Ich kann jedem das so hinwerfen und sagen, ach, das ist so schwierig, schlimm. Man kann es ganz gut deutlich machen, wenn man sich das mal so in den Arbeitskontext zieht. Stell dir vor, also viele von euch müsst euch jetzt einfach mal reindenken, ihr hättet einen Schichtplan, ja, und ihr habt da eure Wünsche angegeben und der Chef macht den Schichtplan so, dass es für euch nicht passt. Heiligabend müsst ihr arbeiten, zum Beispiel. Irgendwas Saublödes. Und dann kommt die Wut und der Ärger hoch. Jammern heißt jetzt, du läufst in der Abteilung rum oder mit deinen Kollegen, wenn du jemanden triffst, dann sagst du, hey, hast du auch so einen saublöden Dienstplan? Hat er dich auch wo eingeteilt, wo du gar nicht drin sein wolltest? Ärgert dich das auch so? Das ist doch bescheuert. Dann machst du vorher einen Kopf, wann kann ich, wann nicht? Und der Chef, der macht es so, wie er will. Und es ist ein Mist. Ja? Und dann laufe ich rum und jammer. Ich jammer überall. Klagen wäre was anderes. Wenn ich klage, sage ich so, jetzt gehe ich zu dem Chef hin und dann sage ich, du, folgendermaßen, ich habe mich eingeteilt oder ich habe mich nicht eingeteilt für Heiligabend. Ich wollte da nicht im Schichtplan stehen. Du hast mich trotzdem eingeteilt. Mich ärgert es, ich finde es echt blöd für meine Familie. Ich werf dir das einfach mal hin. Was können wir machen? Gibt es eine Möglichkeit? Das wäre Klagen. Klagen heißt, ich gehe zu dem, wo ich denke, der ist dafür zuständig, der ist dafür verantwortlich und dann lege ich dem das hin. Es gibt vor Gott verschiedene Gründe zu klagen. Und wenn man die Psalmen so durchgeht, dann findet man drei Hauptgründe, ja, wo man alles so einsortieren kann. Das eine ist die Feindesklage. Ich merke, es sind Menschen gegen mich, die wollen mir schaden, die arbeiten gegen mich. Oder sie arbeiten nicht für mich, was ich so empfinde, als sie sind gegen mich. Und ich komme vor Gott und ich klage diese Menschen an. Ich sage, Herr, das ist nicht okay. Ich ärgere mich über den so dermaßen. Kannst du dem nicht mal die Meinung sagen? Und wegen mir auch, hau ihm eins vor die Mütze. Ja, Rachepsalm. Im Gebet, in dem Raum vor Gott, wo ich bin, kann ich das machen. Da kann ich sogar Rachegelüste äußern. Wenn ich das mache im Jammern, wenn ich mit Leuten rede und immer sage, ich wünsche mir, der wird mal ordentlich eins draufkriegen, lass die Finger davon, das kommt nicht so gut. Ja? Aber bei Gott ist ein Raum, da kann ich sogar meine Rachegelüste äußern. Da kann wirklich meine Wut nach außen kommen. Feindesklage, ich klage Menschen an. Dann ist die Selbstklage. Ich klage mich selbst an. Ich beklage mich. Also wir hatten jetzt das Anklagen, jetzt haben wir das Beklagen. Ich beklage den Zustand meines Herzens und da, wo ich gerade bin, ich sage, boah, das ist ja auch die Buße, ja, zu sagen, schau mein Herz an, ich bin gerade so wenig bei dir, ich bin gerade so enttäuscht, ich bin gerade so müde, schau mein Herz an, ich lege es dir hin, Herr. Ich beklage meinen eigenen Zustand. Das ist eine Art vielleicht von Selbstmitleid, aber es ist eine, die vor Gott Raum hat, weil Gott mich geschaffen hat. Und dann gibt es noch die Gottesklage. Ich klage ihn an. Warum lässt du das zu? Mancher sagt ja, warum Fragen bringen gar nichts. Ja, aber wenn ich sie habe, und wenn sie ganz stark auf meinem Herzen sind, warum, Herr? Und es gibt auch in den Klagepsalmen diese Frage, die wird manchmal ganz laut, warum hast du uns verstoßen? Oder wann wendest du dich uns wieder zu? Warum hast du uns vergessen? Warum bin ich dir so egal? Warum höre ich dich nicht? Und vor Gott hat es einen Raum. Ich kann diese Frage rausschreien vor Gott. Und es ist eine Anklage. Du, Herr, wie wir das im Psalm gerade gehört haben, da steht, du lässt mich nicht schlafen. Du bist schuld, dass ich nicht schlafen kann. Das fällt uns ganz schwer. Klage fällt uns grundsätzlich ganz schwer. Und ich glaube aus verschiedenen Gründen. Zum einen leben wir in einer Kultur, wo Klage nicht so akzeptiert ist. Im Orient, da ist Klage eine andere Bedeutung. Da war es wichtig, wenn jemand stirbt, dass es ordentlich beklagt wird. Dann gab es richtige Klageweiber. Frauen, die sind gekommen ins Haus des Toten und die haben geklagt. Und zwar nicht nur so, sondern die haben geschrien. Die haben geweint. Und die sind hinter dem Sarg hergelaufen und haben geschrien und geweint. Das hat dazugehört. Wenn die Frauen nicht da waren, haben wir gesagt, trauert ihr nicht? Es war wichtig, dass Klage laut wird. Das haben wir in unserer Kultur nicht. Geh mal auf den Friedhof hinter einem Sarg her und schrei und wein und schrei dir die Seele aus dem Leib. Der kommt gar nicht gut. Friedhof ist ein Ort der Stille. Klage muss still sein, ganz still. In unserer Kultur haben wir die Klage schön weggeschoben. Und auch aus unserem Gebetsleben wird sie dadurch verdrängt. Welchen Raum hat es schon? Ja, lob Gott. Wenn du lobst, dann kommst du wieder ins Lot. Loben zieht nach oben. Ein anderer Grund, warum es die Klage so schwer fällt, ist, weil wenn ich anfange, vor Gott zu sein mit meiner Klage, dann kommt was hoch, Gefühle. Die kommen aus mir raus. Ja? Und dann merke ich auf einmal, jetzt kommt eine Wut auf Gott. Ich bin so wütend auf ihn. Ich bin so wütend auf andere Menschen. Da ist so eine Traurigkeit in mir. Und dann lasse ich diese Gefühle in mir hochsteigen und die sind auf einmal in meinem Gebetsleben da, wo ich doch sonst immer alles versuche, alles gut zu ordnen. Und ich habe meine Dankzeiten, meine Fürbittenzeiten. Und jetzt auf einmal kommen Gefühle und ich... Und das ist natürlich was, was wir manchmal gerne unterdrücken. Das ist natürlich auch unterschiedlich vom Charakter her. Aber ich merke, ich bin dann... Lieber halte ich da den Ball mal etwas flach. Aber wo hat es denn Raum? Wo haben denn diese Gefühle Raum? Wo kann denn die Wut mal nach außen kommen? Und ein anderer Grund, warum mir vielleicht so ein schwerfällt zu klagen, ist, weil wenn wir Gott anklagen, dann klagen wir den Richter an, den obersten Chef an. Und jetzt, wenn man vor Gericht steht, in der Gerichtsverhandlung, ist es eigentlich nicht so gut, wenn man jetzt anfängt, auf den Richter loszugehen. Das kommt auch nicht so gut. Weil ein Richter hat etwas mehr Macht. Und da ziehe ich immer den Kürzeren. Also machen wir es nicht gern, ja, Gott anzuklagen und sagen, du bist schuld. Weil wir wissen, Gott hat gute Argumente, mir zu sagen, so einfach ist es nicht. So wie Hiob. Hiob hat ja auch versucht, Gott anzuklagen und seine Freunde haben gesagt, du bist schön selber schuld. Und am Schluss hat Gott sich offenbart. Er hat sich offenbart auf eine Art und Weise, dass er schon gezeigt hat, du, ich bin hier der Chef im Ring. Aber er hat es nicht gemacht, dass er dem Hiob gesagt hat, du darfst nicht klagen, du hast alles falsch gemacht. Ich stelle mir Gott vor wie einen riesigen Papa und ich kann ihn auch mal anklagen. Ich kann sagen, du bist schuld und du bist... Manchmal fallen ja auch zwischen Kindern und Eltern manche Worte, ja. Aber wisst ihr, ich denke mir, wenn ich Papa bin ich ja, dann halte ich das bitte aus. Ich halte das aus, wenn mein Sohn eine Klage gegen mich hat und wenn er mal stinksauer ist. Und wir versöhnen uns dann wieder. Und so ist Gott doch auch so ein Papa. Ich kann ihm alles sagen. Ich kann auch wütend mit ihm sein. Ich kann ihn auch beschimpfen. Und ich habe mal ein Zeugnis gehört von einem Mann, der war so am Ende und so am Boden, dass er angefangen hat, Gott zu verfluchen. Und in diesem Verfluchen sind ihm die Tränen gekommen. Und er hat plötzlich Gott erlebt, dass er da ist und dass er es aushält. Gott hält so viel aus. Gott ist doch nicht gleich eingeschnappt, wenn wir ihn zur Verantwortung ziehen wollen. Er liebt uns doch und er nimmt uns ernst. Und er gibt uns einen ganz weiten Raum vor sich. Klage ist kein Mangel an Vertrauen. Das denken wir so, ja? Du vertraust ja Gott nicht, deswegen klagst du. Wer Vertrauen hat, macht es nicht. Sondern Klage ist ein Erweis. Du zeigst Gott, ich vertraue dir. Ich komme mit meinen Ängsten, mit meinen Sorgen, mit meinen Nöten, mit dem, was gerade echt fürchterlich ist. Und ich komme zu dir, weil ich glaube, dass du zuständig bist. Weil ich glaube, dass du der Einzige bist, der jetzt helfen kann. Deswegen komme ich zu dir. Weil du zuständig bist. Ich möchte noch ein paar Verse aus Psalm 13 vorlesen. Ein Psalm Davids. Wie lange noch, Herr, willst du mich vergessen? Etwa für immer? Wie lange noch willst du dich vor mir verbergen? Wie lange noch muss ich unter tiefer Traurigkeit leiden und den ganzen Tag Kummer in meinem Herzen tragen? Wie lange noch darf mein Feind auf mich herabsehen? Schau doch her. Schau mich doch mal an. Und antworte mir, Herr, mein Gott. Gib mir neuen Mut und lass meine Augen wieder leuchten, damit ich nicht in den Todesschlaf sinke. Mein Feind soll nicht sagen können, jetzt habe ich ihn endgültig besiegt. Meine Gegner sollen nicht jubeln und sich freuen, wenn ich den Halt verliere. Doch ich will auf deine Güte vertrauen. Von ganzem Herzen will ich jubeln über deine Rettung. Mit meinem Lied will ich dem Herrn danken, weil er mir Gutes erwiesen hat. In den Klagepsalmen gibt es oft am Ende so eine Wendung. Manchmal kommt es ja auch mittendrin. Das switcht es auf einmal um und man wundert sich so gerade noch tief sauer auf Gott und auf einmal, aber ich will ja, dir vertrauen und du bist. Und auf einmal kommt wieder so eine Wendung, wo du denkst, na, das geht aber schnell. Ja, so, zack, alles gut. Musst du nur mal raus. Und ich stelle mir immer, da wo das so schnell geht, stelle ich mir immer noch drei Pünktchen vor. Da ist Zeit dazwischen. Das sind Lieder, die jemand aufschreibt und diese Lieder, die hat aber jemand auch erlebt. Und da ist aber auch Zeit dazwischen. Eine Stunde oder zwei oder einen halben Tag oder Tag, eine Woche oder ein halbes Jahr oder 5 Jahre. Zeit, die ich aushalten muss, die ich mit meiner Klage vor Gott bin und sage, Herr, Zeit, die ich brauche, um wieder neue Hoffnung zu finden, Hoffnung zu schöpfen bei ihm. Zeit, die es braucht, dass ich wieder heil werde an Körper und an Seele. Punkt, Punkt, Punkt. Und diese Zeit dazwischen, die Zeit zwischen Jesus kommt wieder und macht alles heil und ich lebe in der unheilvollen Welt, die Zeit dazwischen ist die Klage, ein wichtiges Gebet. Und ich habe gemerkt, ich will das lernen. Ich will Klage lernen, dass ich in schlimmen Zeiten klagen kann und dass ich es einübe in den Zeiten, wo es mir eigentlich ganz gut geht. Weil Zeiten kommen werden, wo es entscheidend ist, kann ich jetzt klagen? Habe ich jetzt einen Raum vor Gott oder finde ich keinen Platz mehr vor seinem Angesicht und seiner Gegenwart? Ich möchte gerne die Heike nach vorne bitten. Die Heike ist bei uns verantwortlich für den Bereich Seelsorge und Diakonie. Und ich habe sie vorher gebeten, dass sie nach vorne kommt. Das ist ein Thema, wo ich gedacht habe, ich glaube, da kennst du dich aus. Du bist stark auch im therapeutischen Kontext bist du tätig. Du darfst mal hier ans Mikro. Ja, sonst...
Ja, jetzt bin ich gespannt. Du hast das meiste schon gesagt.
Oh, das tut mir leid. Du hast trotzdem...
Ich habe gedacht, ich bin vorher dran.
Ja, mir geht es darum, weil ich das auch in meinem eigenen Leben merke und mit meiner Frau neulich drüber geredet habe. Es gibt manchmal so Wut in einem drin oder auch so Gefühle der Enttäuschung. Manche Wutgefühle sind so alt, dass sie sich schon nach unten drücken, in die Traurigkeit reingehen und ziemlich tief manchmal sind. Wir haben oft keine Ventile dafür, das rauszulassen. Und dann bleibt es in uns drin. Und du bist auch therapeutisch tätig. Und ich wollte dich mal fragen, was kannst du empfehlen? Wie kann ich ein Ventil finden oder aufmachen, dass die Wut raus kann? Welche Erfahrungen hast du da auch gemacht in den Gesprächen mit den Patienten oder auch vielleicht du persönlich?
Also ich muss lachen, wie du die Frage gestellt hast, weil da gibt es tausende von Ratgeberbüchern und ich soll jetzt mal kurz in 2 Sätzen hier was dazu sagen. Und in meinem Kopf ist ein riesen Wirrwarr, was es alles dazu zu sagen gibt oder gäbe. Aber ich glaube mal ganz grundsätzlich ist so wichtig anzuerkennen, dass jedes Gefühl erstmal ist und sein darf. Mhm. Wir sind ja
ein bisschen näher noch
näher, okay.
Dass die oben dich auch verstehen.
wir teilen ja ganz oft ein gute und schlechte Gefühle. Und das stimmt einfach nicht. Jedes Gefühl ist erstmal ein Gefühl, ein Ausdruck von was. Und dadurch einfach ganz arg wichtig. Wie wir damit umgehen, ist nochmal was anderes und wie wir es ausagieren. Aber jetzt zum Beispiel Wut ist ja was ganz Kraftvolles, eine unglaubliche Energie, die wir da in uns spüren. Und oft Ausdruck für, hey, da ist mir jemand über meine Grenze gelatscht. Irgendwas macht mich wütend.
Also ein ganz berechtigtes Gefühl.
Ganz berechtigtes Gefühl.
Von da ist was zu weit, das passt, geht nicht.
Ja, genau, ich wehr also mich. Irgendwas macht mich sauer, ja. Weil der da drüben ein Depp ist. Ne? Der kommt mir zu nah, der ärgert mich. Und wenn ich das sofort unterdrücke, weil das darf nicht sein, komme ich ja nicht dahinter, was dahinter steckt. Ja? Also das finde ich so wichtig. Wir haben eher gelernt, Wut, weil es so kraftvoll ist und oft Angst macht, wenn jemand so richtig wütend ist. Deswegen finde ich es gut, erstmal zuzulassen. weil es ein Hinweis oft ist, dass uns Unrecht geschehen ist mit irgendwas. Dafür ist es wichtig. Aber jetzt, du fragst nach dem Ventil. Wut kann natürlich auch sehr zerstörerisch sein. Vor allem, wenn man sie unreflektiert rauslässt. Also irgendjemand macht mich wütend, dusch. Das ist nicht gut. Ja? Wenn es uns gelingt, nicht du machst mich wütend, ins Du zu kommen, sondern bei mir zu bleiben, ins Ich zu kommen. Ich bin wütend, weil dann ist ganz viel gewonnen. Wie gelingt mir das? Das gelingt ja nicht immer gut. oft erstmal einen Abstand reinzubringen. Raus aus der Situation, wenn möglich. Ich sage Klienten oft, gehen Sie aufs Klo. Also ich gehe auch also auf der Arbeit, wo will man denn hin? Man kann ja nicht einfach gehen. Also, oder mal um die fünf Ecken gehen. Oder wenn man zu Hause ist, ins Schlafzimmer, ins Kissen beißen. Also auch erstmal Dampf ablassen, anerkennen, ich bin sauwütend. In die Energie reingehen, weil dann durch das Zulassen und in die Energie reingehen, wird die weniger. Und dann kriege ich auch wieder meinen klaren Kopf und kann nachdenken, was macht mich denn so wütend? Und dann komme ich langsam dahinter, ah, okay, das hat mich wütend gemacht, verletzt, da hat mich jemand ungerecht behandelt. Und dann kann ich mit etwas klarerem Blick und ein bisschen Wut, die mir Kraft und Energie gibt, in die Situation gehen und vielleicht in den Konflikt. Ja. Deswegen ein kleines Beispiel mit den Kindern. Wir verbieten was. Wups, toben die und sagen, blöde Mama. Und oft sagen wir, geh mal rein und schreit, hey, ich bin nicht die blöde Mama und das, so geht das nicht. Anstatt zu sagen, hey, ich verstehe, dass du wütend bist. Total scheiße, dass ich dir das jetzt verbiete. Deswegen bin ich nicht blöd, aber das ist blöd, dass du das jetzt nicht darfst, das verstehe ich. Und dadurch kriegt man Differenzierung rein. Dadurch können Kinder lernen, ich darf wütend sein, aber ich kann nicht sagen, du bist doof. Sondern das, was du sagst, ist doof und ärgert mich. Das macht einen Riesenunterschied, auch im Erwachsenenleben.
Ja, es ist spannend, weil ich könnte jetzt noch lange zuhören und hätte auch noch viele Fragen zu dem Thema. Aber die Heike ist auch bei uns Ansprechpartner, wenn ihr merkt, da ist was in euch und ihr kommt damit nicht klar, dass ihr sie fragt. Sie vermittelt auch weiter. Wir haben verschiedene Seelsorger hier in der Gemeinde, Menschen, die uns helfen, dass wir, letztendlich geht es bei der Seelsorge darum, dass jemand mich unterstützt, dass ich mich um meine eigene Seele kümmere. Und diese Verantwortung habt ihr alle, jeder von euch. Welche Erfahrung hast du mit dem Klagen gemacht?
Ja, dass das, so wie du gesagt hast, bei uns eher schwierig ist mit dem Klagen. Das halten wir schwer aus, wenn jemand klagt, weil wir nicht aushalten, dass der leidet. Aber letztendlich ist ja Klagen und Jammern auch wieder ein Ausdruck von tiefer Not, tiefem Leid, Verzweiflung, Angst. Und das muss ja irgendwo hin. Und alles, was sich da eindrückt, muss ich ausdrücken. Sonst tut uns das nicht gut. Was manchmal da hilfreich ist, dass man einen Ort hat, Zeit hat und Menschen hat, die da sind. Ort, also die Juden haben die Klagemauer. Viele gehen dann wieder in die Kirche. Ich hatte jetzt die Woche eine Patientin, die so gesagt hat, tja, jetzt komme ich zu Ihnen, gell? Früher ist man in die Kirche gegangen. Viele gehen heute zu Therapeuten, weil so wenig Raum ist zu klagen. Und manche Patienten, die zu mir kommen und ich frage, was kann ich Ihnen denn Gutes tun? Darf ich hier einfach sein und jammern, klagen? Erstmal, dass das sein darf. Sich ausdrücken, weil zu Hause geht's nicht. Das geht auch manchmal wirklich nicht zu Hause. Alles mal rauszulassen und zu klagen. Aber es ist so wichtig. Und es ist wichtig, Menschen zu haben, die das nicht verurteilen oder die das mit aushalten, wie beim Hiob, die sich dazusetzen. Man braucht keine Lösung, man braucht nichts, man muss nur da sein und mittragen. Mit aushalten. Das ist oft gar nicht leicht.
Ja. Hast du schon mal erlebt, dass so ein Klagegebet oder so eine Klage vor Gott was verändert hat, was gelöst hat?
Bei mir?
Bei dir?
Ja. also öfters, aber ganz besonders, das sieht man die Entwicklung. Also wir hatten ja vor vielen Jahren, vor 12 Jahren oder so, der Christian und ich eine ganz, ganz schlimme Ehekrise, wo der Christian auch ausgezogen ist für 3 Monate. Da habe ich geklagt, rauf und runter. Geschrien, getobt, Verzweiflung, also alles, ja, geflucht, alles, war alles drin. Und das tut ja gleichzeitig auch so gut, diesen Druck irgendwie klagend loszukriegen, diese Energie. Und letztlich die Erkenntnis, wo kann ich damit hingehen? Ich kann eigentlich nur zu Gott gehen. Und wie sich mit der, das war der Ort, die Zeit war zu merken, mit der Zeit verändert sich die Energie, weil sie raus durfte, verändert sich, wird weniger. Man kriegt Mitgefühl mit sich selber, mit dem Partner und die Verwandlung in, ich kann nicht tiefer fallen als in deine Hand hin. Und wir haben es jetzt, Gott sei Dank, ich meine, wir sind jetzt 28 Jahre verheiratet, also mehr, länger. 28 Jahre verheiratet, also das ist cool, auch das zu sehen, also wie sich das verwandeln kann. Aber es war sehr hilfreich, alles rauszulassen, wie es mir geht damit, ja.
Dankeschön für dein ehrliches Erzählen. Ich würde gerne noch ein Gebet sprechen. Herr, du bist der Wiederkommende. Du kommst in Macht und in Herrlichkeit. In all deiner Größe. Und wir merken in unserem Leben diese Niedrigkeit und die Schwachheit und unsere Begrenzungen. Herr, ich danke dir, dass wir einen Raum finden dürfen vor dir. Und ich will heute Morgen vor allem für die beten, die gerade in Leid stecken, in Krankheit, in Sorge um Kinder oder um Eltern. Um die, die gerade echt am Limit sind. Ich bitte dich um alle, die hoffnungslos sind. Ich bitte dich, dass sie klagen können. Und ich bitte dich, dass sie dich erleben und erfahren, dass du ihnen nah bist. Dass du dich um sie annimmst und sie in deiner Hand trägst, jeden Einzelnen. Und jeder Einzelne ist kostbar und wertvoll. Herr, ich danke dir, dass wir in der Adventszeit all unsere Zweifel, unsere Ängste, unsere Fragen nicht auf die Seite drängen müssen, sondern dass sie auch jetzt und gerade jetzt Platz haben und Raum haben. Amen.